Guten Morgen. Wir haben heute Morgen schon gehört, dass es um das Thema Heiligkeit gehen soll. Ich weiß nicht, was du mit dem Begriff heilig verbindest. Viele denken da an die katholische Kirche, an Mönche, an Klöster, irgendetwas, was so gar nichts mit der Welt zu tun hat. Und wir werden heute gucken, ob das so stimmt. Ich möchte zu Anfang zwei Verse lesen oder aus zwei verschiedenen Stellen. Ich fange an, aus 1. Petrus 1 vorzulesen, 14 bis 16. Dort heißt es: Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und noch eine Stelle aus Epheser 5, die Versen 9 bis 11. Da heißt es, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, also etwas Gutes, und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was von dem Herrn wohlgefällig ist, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Ich werde kurz beten, aber ihr bleibt bitte ruhig einfach sitzen. Herr Jesus, du siehst das Thema und du weißt, wie schwierig das ist, über etwas zu reden, wo man vielleicht wirklich manchmal gar nicht so ganz hinterstehen kann. Und gerade auch, wenn man das hört, sich selbst fragt, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und deshalb bitten wir dich darum, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du derjenige bist, der redet und dass wir alle von dir lernen. Amen. Ja, es ist eine wirklich schwierige Stelle oder schwieriges Thema. Heiligkeit. Wer könnte über Heiligkeit sprechen? Also ich nicht. Und das ist wirklich eine sehr schwere Erkenntnis. Ich bin da genauso wie ihr. Wir sind alle auf dem Weg hin zu Gott, hoffe ich. Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann wirst du heute einiges über ihn hören. Aber heilig zu sein bedeutet doch, etwas erreicht zu haben, was an Vollkommenheit nahe herankommt, oder? Das bedeutet doch, möchte man sagen, keine Fehler mehr zu machen? Ich glaube, dann wäre ich der Erste, der sich wieder hinsetzen müsste. Vielleicht wäre jemand anders dann bereit, die Predigt zu halten. Und dann müssten wir vielleicht alle schon sagen, oh, das könnte jetzt wahrscheinlich keiner. Denn wir alle haben doch irgendwo vielleicht den Wunsch, heilig zu sein, aber da gibt es noch so etwas wie Sünde. Vielleicht auch in deinem Leben, womit du vielleicht sogar auch kämpfst. Heiligkeit bedeutet in erster Linie abgesondert sein. Abgesondert sein von, tja, von was? Wenn wir sagen hier, wenn wir abgesondert sein wollen von der Welt, dann müssten wir vielleicht wirklich über eine Art Kloster nachdenken. Ein Ort, wo man sich zurückzieht, am besten, wo gar keine Menschen sind, wo man sich ganz auf Gott konzentrieren kann. Aber das ist nicht Sinn und Zweck unseres Lebens. Wahrscheinlich nicht. Jesus selbst war heilig, obwohl er sich in einer sündigen Welt begeben hat. Oh, es geht also doch. Es geht also irgendwie doch, sich auf Gott zu konzentrieren und versuchen, seinen Willen zu tun, auch wenn es drumherum etwas schwierig ist. Wie ist das mit deinem Umfeld? Ich meine, das ist ja das Erste, was uns Tag für Tag begegnet. Du wirst wahrscheinlich eine Familie haben, Freunde, auch vielleicht Nachbarn. Und dann geht es schon ein bisschen weiter. Da gibt es vielleicht einen Arbeitskreis. In der Schule gibt es vielleicht Menschen oder im Studium, die dir Tag für Tag begegnen, die einen Einfluss auf dich haben, so wie du auch auf sie. Und dann gibt es vielleicht sogar noch die Gemeinde, die prozentual vielleicht jetzt, wo die verschiedenen Kreise ganz unterschiedlich bewertet werden. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, im Freundes- und Familienkreis bin ich die meiste Zeit. Und dann ist da noch die Gemeinde. Die anderen Leute sind gar nicht betroffen. Und bei jemand anderem ist es ganz anders. Der arbeitet sehr viel, hat Tag für Tag mit den Arbeitskollegen zu tun und kaum Zeit für die Familie. Auch wenn er sich vielleicht anders wünschte. Wenn du einfach mal zurückdenkst und überlegst, mit wem habe ich eigentlich wie Kontakt, ist das schon interessant. Denn jeder hat irgendwo Menschen um sich herum. Ich habe vom Arbeitskollegen gehört, der sagte, er besucht nur noch die Freunde, die er von damals kennt. Er versucht das einmal im Jahr irgendwie hinzukriegen und hetzt nur noch hinterher. Wenn jemand Geburtstag hat, fährt er mal dahin, versucht da gleich ein ganzes Wochenende zu bleiben. Und so ist sein ganzes Leben nur noch im Stress. Und nur noch mit den Leuten bespickt, die auf der Arbeit sind und die Freunde, die er schon kennt. Er hat kaum noch Zeit für andere. Das Arbeits- oder unser gesamtes Umfeld hat einen Einfluss auf uns. Ob wir hinterherhinken, ob wir sagen, wir bleiben in unserem kleinen Kreis, oder ob wir jemand sind, der im Urlaub ist, der neue Leute kennenlernt, der auch mal bereit ist, andere anzusprechen, in neue Kreise gehen, bei Missionseinsätzen auf Leute zuzugehen. Ob unser Kreis wirklich sich nie verändert, die letzten Jahre, oder immer wieder neue Leute beinhaltet. Wir haben Menschen um uns herum. Und wie wir gerade gelesen haben, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Bedeutet, wir haben auch unser Umfeld zu prüfen, ob das denn so in Ordnung ist. Von manchen Leuten muss man sich vielleicht trennen, weil sie keinen guten Einfluss haben. Und bei manchen ist es vielleicht sogar richtig, mit denen zusammen zu sein. Überlegt mal, was Jesus gemacht hat. Er ist bei den Zöllnern und Sündern gewesen. Also gerade die, die es nicht so ehrlich meinten an jeder Stelle, die weit weg von Gott waren. Aber es war wichtig, diese Zeit so zu erleben, dass die Menschen auch eine Chance hatten, etwas von Gott zu hören. Aber auf der anderen Seite gibt es auch einen Lot. Jemand, der in Sodom und Gomorra gelebt hat und als gerecht bezeichnet wird. Und hört mal, was die Bibel dazu sagt. Denn dadurch, dass er es mit ansehen musste und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, die so gottlos waren, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Also Umfeld ist schon wichtig. Das können wir gar nicht in Abrede stellen. Und wenn jemand sagt, na, so wichtig ist das nicht, überlegt mal bitte, wie unterschiedlich einige Aussagen sind. Ich spreche mal von der Gemeinde, wo deutlich gesagt wird, dass Gott alles hier geschaffen hat. Vielleicht wird das einmal die Woche gesagt. Und jetzt überlegt euch mal, ihr geht zur Schule und hört fünfmal die Woche, es hat sich alles hier durch Zufall selbst entwickelt. Da stehen doch Aussagen gegenüber. Und jetzt ist der Mensch dran, dieses zu prüfen. Was ist jetzt richtig? Das eine hat er einmal gehört, das andere aber fünfmal. Und so können wir uns nicht dagegen erwehren, dass auch die Welt einen gewissen Einfluss auf uns hat. Dein Umfeld prägt dich. Ob du das annimmst oder nicht, das liegt an dir. Aber das bedeutet, darüber nachzudenken und ganz klar Prioritäten zu setzen und auch deinen Willen vielleicht mal kundzutun. Deswegen bedeutet für dein Umfeld, dass es vielleicht so gut ist. Vielleicht, dass du es ändern solltest. Wir haben es gelesen, prüfe du, was Gott eigentlich möchte. Manche Freunde sind keine wirklichen Freunde. Aber da gibt es das Umfeld Gemeinde. Wir sind heute hier und die Gemeinde ist nicht dieses Gebäude hier. Die Gemeinde, Das seid ihr. Das sind die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und dieses Umfeld ist super. Und es ist wirklich klasse. Es gibt in der Bibel eine Stelle, die möchte ich mal vorlesen. Denn wenn wir über Heiligkeit nachdenken, dann müssen wir doch fragen, was bedeutet das denn für eine Gemeinde? Gott hat ganz klare Vorstellungen davon, wie er sich Gemeinde wünscht. Ich lese euch mal eine Sache vor, die kommt uns vielleicht schon ein bisschen befremdlich vor. Die steht in Epheser 5 ganz am Anfang. Dort heißt es, Unzucht aber, das ist der Vers 3, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit oder albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Ich lese jetzt mal nicht weiter. Gott hat eine ganz klare Vorstellung davon, wie sich die Gemeinde zu verhalten hat. Und da hat Sünde nichts zu suchen. Nicht mal der Hauch von Sünde, nicht mal, dass darüber gesprochen wird oder dass das so zum Ausdruck gebracht wird, dass andere sich irgendwie daran orientieren können. Genau das Gegenteil soll der Fall sein. In eine Gemeinde soll Gott wirken können. Und Gott ist heilig. Darum ist es gut, dass es in einer Gemeinde Verantwortliche gibt, die auch Menschen zurechtweisen und mal sagen, das geht so nicht. Komm mal wieder auf den richtigen Weg, auf den rechten Weg. Die Gemeinde selbst kann ein Ort sein, wo wir sagen, hier stimmt das Umfeld. Hier sind Menschen mit mir unterwegs, auf dem Weg zu Gott. Wir sind alle nicht heilig, oder doch? Wir versuchen es zu sein. Und wir sollen es sein. Und die Gemeinde ist der Ort, wo sich genau diese Menschen treffen, wo Jesus in der Mitte steht. Deswegen ist das Umfeld Gemeinde so extrem besonders. Es gibt so einen Trend, dass immer weniger Menschen in irgendeine Gemeinde gehen. Ich verstehe es nicht. Denn es ist wirklich kritisch. Wie will ich denn als Einziger mit einem schwierigen Umfeld der Welt begegnen? Da brauche ich doch Menschen, die mich stützen. Menschen, die mit mir zusammen unterwegs sind, wo ich meine Fragen stellen kann, die mit mir zusammen beten. Und das ist in einer Gemeinde doch sowas von schön. Und wir wissen, dass Gott selbst sogar in der Gemeinde eingreift. Es sind nicht nur die Menschen. Wir wissen, dass Jesus inmitten der Leuchter steht. So heißt es in Offenbarung. Wir wissen aus der Apostelgeschichte von Ananias und Sapphira. Und wir wissen auch, im 1. Petrus 4 steht auch einiges darüber. Gott kümmert sich um seine Gemeinde. Er möchte sie doch zurüsten. Es ist doch seine Braut. Und da stehst du nun in deinem Umfeld, hast die Familie, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen und hast auch die Gemeinde. Du weißt vielleicht, was Gott sagt oder lernst noch immer mehr von Gott. Aber die eine Schwierigkeit bleibt. Es ist deine Verantwortung, wie du dein Leben führst. Da macht dir die Welt vor, wie es vielleicht besser nicht sein sollte. Und du musst darüber nachdenken, was Gott möchte und Position beziehen. Ich habe das mal so aufgeschrieben. Gott möchte, dass wir heilig, heilig sind. Dass wir heilig leben. Dass das in unserem Leben zum Ausdruck kommt. Und das bedeutet, dass wir erkennen, was gut für uns ist und das auch wollen. Verstehe, wie die Welt tickt und verstehe deshalb, ja genau das möchte ich nicht. Ich möchte für Gott leben. Jetzt sagst du, gut, mein Umfeld ist vielleicht schwierig. Sie geben mir gar keine Möglichkeit, das wirklich zum Ausdruck zu bringen. Es ist ein schwieriges Umfeld, was ich habe. Ja, das mag ja sein. Aber heute Morgen bist du hier. In der Gemeinde. Das ist schon mal ein Schritt. Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, aber es ist so schwierig, weil die Welt so verlockend ist. Die Bibel bezeichnet das oft als Fleisch, etwas Fleischliches, was wir sehen, hören, was wir selbst vielleicht wollen. Aber jetzt bist du ja hier. Wir können jetzt in Ruhe mal darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Denn das müssen wir sagen. Für Gott zu leben, bedeutet nicht, für die Welt leben zu können. Es ist ein Widerspruch. Die Bibel spricht manchmal von einem Kampf, den jeder Mensch so hat. Wir haben ja schon gehört, dass es gibt fleischliche Sachen. Die Welt ist unterwegs, wie die Welt möchte oder wie der Mensch es möchte. Ziemlich egoistisch. Und Gott hat ganz andere Pläne mit uns. Du als Individuum, du als Person stehst manchmal zwischen den Fronten. Und da ist die Frage, wie schafft man es überhaupt dort, eine Position zu beziehen, zu kämpfen? Denn die Bibel spricht oft von Kampf. Denk mal über die Waffenrüstung Gottes nach. Es bedeutet als Christ also durchaus jemand zu sein, der mutig ist. Jemand, der sagt, du kannst mir sagen, was du willst. Gott liebt mich. Ich weiß, wie Gott ist. Gott hat mich geschaffen. Und der alle Positionen der Bibel oder das, was Gott ihm klargemacht hat, so vertreten kann, auch wenn das Umfeld was ganz anderes sagt. Auch wenn die Nachrichten etwas anderes von sich geben, die Lehrer oder die Ärzte. Es bedeutet doch, sich dessen bewusst zu machen, was Gott von dir will und wie Gott ist. Und deswegen bedeutet es eigentlich, dass ein Christ jemand ist, der mutig ist. Jemand, der mutig ist und, ich sag mal, die Waffenrüstung Gottes ergreift. Als Soldat könnt ihr euch das vorstellen, jemand in einer Waffenrüstung drinsteckt, Schwert, Schild und dergleichen nimmt, aber gar keinen Mut hat? Das geht doch nicht. Es muss also jemand sein, ein Christ muss also jemand sein, der bereit ist, etwas zu tun. Und das, was Gott will, in seinem Leben Raum geben möchte. Und so steht es auch bei der ganzen Waffenrüstung Gottes. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, Epheser 6, damit ihr standhalten könnt. Gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Es geht darum, standhaft zu bleiben in einer Welt, die so große andere Botschaft hat. Deswegen können wir auch verstehen, dass Jesus davon gesprochen hat, dass die in das Reich Gottes kommen, die es an sich reißen mit Gewalt. Die, die Mut haben, etwas zu tun. Die nämlich sagen, Herr Jesus, du bist für mich gestorben, ich gebe dir jetzt mein Leben. Und jetzt hilf mir, in dieser Welt zu bestehen. So wie du heilig hier über diese Erde gegangen bist, hilf mir, genauso heilig zu sein. Nein zu sagen, wo es angebracht ist, aber auch Ja zu sagen. Hilf mir, mich hinzustellen und deine Wahrheit zu verkünden. Wir haben vorhin von dem Missionsgebet gehört, das für andere Länder gesprochen wird. Ich glaube, dass wir in Deutschland viel größere Probleme haben, als wir uns das vorstellen können. Momentan gehen wir davon aus, dass wir sehen, in anderen Ländern ist es schwierig. Wenn jemand den Namen Jesus sagt, muss er um sein Leben fürchten. Das ist in Deutschland gar nicht schlimm. Ja, ist das so? Wie viele Gesetze sind schon erlassen worden, die es Christen schwierig machen, über Gott zu sprechen? Darf ich sagen, dass Gott Homosexualität nicht in Ordnung findet? Oder muss ich jetzt mit einer Anzeige drohen? Droht mir eine Anzeige? Wie ist das damit? Abtreibung ist Mord, nach wie vor. War das schon zu viel gesagt? Und so könnte ich weiter und weiter und weiter gehen. Es ist so, dass wer als Christ mit der Wahrheit dasteht, dass er auch in Deutschland Schwierigkeiten hat, Vielleicht muss er nur mit ein bisschen Knast rechnen. Aber wer zur Wahrheit steht, der hat es nicht einfach. Wie kommen wir daher, dass wir glauben, das sei hier möglich, alles? Ein Beispiel, die Propheten, die damals etwas gesagt haben im Alten Testament. Sehr viele wurden hingerichtet. Aha, sie waren auf Gottes Seite und die Welt hatte eine andere Meinung. Okay, das waren die Propheten. Wollen wir weitergehen? Einer der letzten, die etwas erlebt haben mit Gott, war Zacharias im Neuen Testament schon. Die sich erinnern, dem gesagt wurde, du wirst ein Kind bekommen, den Johannes. Der hat doch ein Wunder im Tempel erlebt. Das heißt von ihm später, dass er umgebracht wurde. Was? Dann denken wir mal über Johannes, den Täufer, nach. Also sein Sohn. Was ist damit passiert? Er wurde umgebracht. Lass uns über Jesus nachdenken, der die Botschaft verkündigt hat, der dazu stand. Und was hat die Welt gemacht? Ihn umgebracht. Was war denn mit den ersten Christen? Sie haben die Botschaft vertreten, dass Gott auch die Menschen liebt, aber dass Gott gerecht und heilig ist. Es gibt eine ganz klare Vorgabe, wie Gott möchte, dass wir leben. Und das wollen die Leute nicht hören. Sie wurden umgebracht. Heute ist es auch noch gefährlich. Vielleicht in Deutschland gerade nicht so sehr, dass wir um unser Leben fürchten müssen. Vielleicht. Ich habe es mitgekriegt, wie Menschen auf sozialen Medien unterwegs sind. Instagram und wie die alle heißen. Die gebannt worden sind, weil sie zur Wahrheit standen. Jemand, der bei YouTube ein Video hochlädt, über die Wahrheit spricht, das Video wird gemeldet, der Account gelöscht. Und wir sagen, es ist möglich, hier in Freiheit Gottes Wort zu verkündigen. Ja, solange ich jedem Menschen sage, Gott ist gut, das betrifft ja niemanden. Aber wenn ich den Menschen sage, dass Gott möchte, dass die Menschen umkehren, dass ihr Leben vielleicht nicht so ist, wie Gott es sich das vorgestellt hat, da wird schon schwierig. Also, wir müssen schon feststellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was Gott sagt und dem, was die Menschen sagen. Ich weiß, wir haben eine Wohlstandsgesellschaft hier. Wir haben Sachen, die es eigentlich gar nicht gibt. Was habe ich da? Ja, ganz einfach. Christliche Stars. Habt ihr mal was davon gehört? Es gibt Menschen, die werden gefeiert, weil sie irgendwas gut können und weil sie Christen sind. Das ist doch erstmal in sich widersprüchlich, oder nicht? Ich habe mal was gehört von christlichem Schmuck, den es gibt. Wir fangen schon gar nicht mehr an, da so richtig drüber nachzudenken. Aber das eine bedeutet, der Welt etwas Gutes zu tun oder so zu leben wie die Welt. Und Gott hat doch ganz andere Prioritäten. Ich weiß, wir haben eine Schwierigkeit damit. Wir haben unsere Augen, unsere Ohren hier in dieser Welt. Und wir sehen, was in dieser Welt passiert. Wir bewerten das auch erstmal mit unseren Augen und Ohren, so wie wir es kennen. Aber Gott sagt, wendet euch doch weg von diesem, was in der Welt ist, von dem Fleischlichen hin zu dem Geistlichen. Und da haben wir natürlich Schwierigkeiten mit. Wir sehen Gott nicht. Wir glauben, dass er da ist. Die Bibel sagt deswegen, den Kampf, der besteht zwischen Fleisch und Geist, die sind gegensätzlich. Und diese Botschaft ist schon unterschiedlich. Wir hören, was Gott sagt und wenn wir hören, was die Welt sagt. Deswegen ist es schwierig, heilig zu sein in einer Welt, die uns hier viel vormacht und viele Möglichkeiten gibt. Aber Gott möchte, dass wir verstehen, wie die Welt tickt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Nachrichten hörst. Machst du dir Gedanken über das Schicksal anderer? Und was passiert dann? Nehmen wir mal den Klimaschutz. Über den Klimaschutz wird so viel gesprochen. Es wird demonstriert und jetzt haben die Demonstrationen Erfolg. Wir müssen alle mehr zahlen. Super Erfolg. Aber nicht nur das, sondern auch weitergedacht. Die Leute pushen es so weit auf, dass sie sagen, es ist unverantwortlich, heute Babys in die Welt zu setzen. Bitte was? Das ganze Thema wird wie eine Art Religion bezeichnet und gelebt von Menschen. Die Menschen sind so bereit, sich zu verändern oder so aufopferungsbereit, dass man davon sprechen muss, dass es eine neue Religion geworden ist. Wir sind für den Klimaschutz. Sehen wir das noch so? Verstehen wir, was dahinter steckt? Dass da jemand ist, der diese Menschen ablenken möchte? Die ganzen Nachrichten oder viele Sachen, die wir davon sehen, haben eine ganz große Bedeutung im ganzen Weltgeschehen. Aber der Hintergrund ist uns auch klar, sollte dem Christen klar sein, es ist geistlicher Art. Es gibt das Gute, aber es gibt auch das Böse. Und wir Christen sind in dieser Welt, wie haben wir das gehört hier? Wir sollen keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis haben. Wir sollen sie vielmehr aufdecken. Das heißt, die Position eines Christen sollte doch sein, so zu leben, wie Gott möchte. Aber auch zu verstehen, dass es Sachen gibt, die schlecht für einen sind. Wirklich schlecht für einen. Es geht darum, dass wir unsere geistlichen Augen schärfen, unsere geistlichen Ohren schärfen. Dass wir versuchen, die Welt zu sehen aus einem Blickwinkel, wie Jesus es tat. Und nicht, wie die Welt es tat. Das haben wir oft genug getan und oft genug gehört. Ich wollte ursprünglich ein Bild mitbringen, aber das wäre zu grausam gewesen. Ich versuche es mal eben zu beschreiben. Mal gucken, ob ihr da... Ja, gerne. Danke. Ich versuche mal, ob ihr das verstehen könnt. Das war ein geteiltes Bild, ein zweigeteiltes Bild. Auf der linken Seite sah man ein Model oder, was weiß ich, eine schöne Frau. Ich glaube, bis zu den Knien. Und die, egal wie die Haltung war, aber eine Person, die sehr geschminkt war und sehr optisch sehr schön. Daneben sah man eine, wahrscheinlich dieselbe Frau, wie auch immer, aber es war sowas wie ein, darf man sagen, Zombie? Also so richtig ekelig, richtig zerfleddert, alles halb zerrissen und so. Es war nicht schön, der Anblick, aber die Haltung genau dieselbe. Und drunter stand auf der linken Seite, dass das die weltliche oder die fleischliche Sicht ist. Und rechts daneben stand, dass das die Sicht aus der geistlichen Perspektive ist. Ich habe mich sehr erschrocken. Es war natürlich Photoshop, also wurde manipuliert und so, ist schon klar. Aber der Effekt ist ein extremer. Wir sehen hier etwas und sagen, das ist schön. Und Gott sagt dazu, dass, na, das möchte ich jetzt nicht sagen, das ist schlecht. Verstehen wir das? Wir sind in einer Welt, die nicht Gott wohlgefällt. Selbst unser Leben muss sich verändern. Wir sollen heilig leben, das bedeutet, als Ziel zu haben, aber hoffentlich jeden Tag zu erreichen. Was wir als gut bewerten, wie bewertet das Gott? Wir sollen prüfen, was Gott wohlgefällig ist. Aber das muss nicht mit dem übereinstimmen, wie wir es sehen. Wenn wir eine Person oder eine Situation sehen, lasst uns innehalten und fragen, was Gott eigentlich dazu sagt. Und das ist schwierig, ich weiß. Jeder von uns steht in dem Kampf zwischen dem Fleischlichen und dem Geistlichen. Tag für Tag. Jede Frau wahrscheinlich, die vorm Spiegel steht, muss überlegen, schminkt sie sich nicht. Warum? Aber klar, wie zieht man sich an? Überall haben wir Punkte, wo wir klären müssen, ist es in Ordnung, ist es übertrieben, ist es noch natürlich. Aber das sind doch Kleinigkeiten. Okay. Aber dann lass uns über die großen Sachen sprechen. Wissen die Menschen um uns herum, dass so wie sie leben, es nicht in Ordnung ist? Fragst du Gott, wo er dich korrigieren darf? Ich glaube, es wäre ehrlich, wenn jeder von euch sagen würde, es gibt noch Sachen, womit ich zu kämpfen habe. Ich kann es von mir sagen, dass ich noch nicht da bin, wo Gott mich haben möchte. Und das ist traurig. Ich habe letztens eine Stelle gesehen, die uns helfen kann, dieses etwas anders zu sehen. Die steht in 1. Petrus 4. Da heißt es, da also Christus im Fleisch für uns gelitten hat, so sollt auch ihr euch mit derselben Gesinnung abwenden. Jesus ist Mensch geworden und er ist am Kreuz gestorben. Und diese Gesinnung sollen wir jetzt nun übernehmen. Da lohnt es sich ein bisschen drüber nachzudenken. Denn jetzt kommt eine Erklärung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat Schluss gemacht mit Sünde. Der ist fertig, der ist durch damit. Wenn wir verstehen, dass Sünde eine heftige Konsequenz hat, es hat bedeutet, dass Jesus ans Kreuz ging. Aber es bedeutet noch so viel mehr. Wenn wir das verstehen, dass Sünde eine durch und durch negative Auswirkung hat, dann lassen wir es auch hoffentlich. Deswegen sollen wir uns mit dem eins machen, wie Jesus es getan hat. Und deswegen muss auch klar für uns sein, die fleischliche Sicht ist nicht die alles Entscheidende. Es kann nicht darum gehen. Es muss darum gehen, dass wir in unserem Leben das Fleisch im Zaum halten. Dass wir es schaffen, dahin zu kommen. Es geht nicht darum, uns selbst zu kasteien oder sowas, nein. Aber wenn wir lesen, wie die Bibel über die Menschen in dieser Welt spricht, dann spricht sie darüber, dass das Menschen sind, die nur nach ihrem Gefühl leben. Die so leben, wie sie wollen. Sie haben keinen Herrn. Sie haben sich zum Herrn. Sie wollen essen, dann essen sie. Sie wollen, ich möchte jetzt nicht alles Negative sagen, aber sie wollen in Ausschweifung leben, dann tun sie das. Sie gehen nur nach ihrem Gefühl. Und Gott sagt, richte deine Blicke doch auf mich. Das Fleisch hat wenig zu melden. Ignoriere es. Oder habe es gut im Griff. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ob ihr mal gefastet habt. Sprechen wir oft vom Essen, aber auch das meine ich damit. Es bedeutet, sich selbst auf Gott zu konzentrieren und den Körper als unwichtiger darzustellen. Er ist nicht mehr das Wichtigste. Wie sehe ich aus? Was esse ich? Und sich nur um sich zu kümmern. Nein, es auf ein Abstellgleis zu stellen und zu sagen, Gott steht an erster Stelle in meinem Leben. Warum ist das so wichtig? Wenn wir darüber sprechen, heilig zu leben, dann bedeutet es, das haben wir ja schon festgestellt, mutig zu sein, in den Kampf zu gehen und ganz klar zu verstehen, das ist der Feind und das ist der Freund. Wir haben unseren Blick vielleicht noch nicht so weit und müssen daran arbeiten, dass wir immer mehr die Welt und unser Umfeld und die Menschen und jede Situation so sehen, wie Gott es möchte. Wenn wir das schaffen, wow, wow, was das bedeuten würde. Wenn wir beim Missionsgebet über andere Länder nachdenken, ich weiß nicht, ob es immer gut ist, wenn die weniger Verfolgung haben, ganz ehrlich. Ich möchte nicht sagen, Deutschland braucht mehr Verfolgung, aber stellt euch mal vor, wir sind während heute hier das letzte Mal zusammen. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, es wird wirklich schlimm in Deutschland. Die Endzeit bricht an, wie man das so schön sagt. Sind wir bereit? Wissen wir, was das bedeutet? Was jetzt auf uns zukommt? Die Welt hier hat etwas Negatives, um es mal so zu sagen. Und wir sind zwar noch in dieser Welt, aber ja nicht von dieser Welt. Wir haben eine Hoffnung im Himmel. Da ist unser Bürgerrecht. Jeder, der an Jesus glaubt, der weiß, wo er hinkommt. Und deswegen möchte Gott dir sagen, solange du unterwegs bist, versuche zu verstehen, was dahinter steckt und entscheide dich für mich. In jedem Bereich. In jedem Bereich. In 1. Petrus 4 heißt es weiter, ihr habt genug dort und so gelebt wie die Menschen um euch herum, die nur nach dem Gefühl lebten. Jetzt geht es ja um Gott. Und hier steht es in Abvers 7, ich lese das mal so vor. Nun ist das Ende aller Dinge nahe gekommen. Seid also besonnen und nüchtern zu den Gebeten. Vor allem aber haltet Liebe füreinander aufrecht, denn die Liebe wird eine Menge Sünden bedecken. Seid gastfreundlich zueinander, ohne Murren, so wie überhaupt jeder eine Gnadengabe erhalten hat, um damit einander zu dienen, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dann wie mit Aussprüchen Gottes. Wenn jemand dient, dann wie aus der Kraft, wie Gott sie verschafft, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit und die Macht für immer und ewig gebührt. Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die heilig leben wollen, haben sich selbst nicht mehr auf den Thron ihres Lebens sitzen, sondern Gott. Ihr ganzes Leben soll Gott verherrlichen. Jetzt sagst du vielleicht, das ist nichts Neues, das habe ich schon mal gehört. Vielleicht sagst du, ja, ich habe schon gehört, ich arbeite daran. Ich mache es ganz einfach. Wissen die Menschen um euch herum, um dich herum, dass du an Gott glaubst? Und wenn du noch nicht gläubig bist, dann die Frage, was hindert dich, zu Gott zu kommen? Gott ist durch und durch lieb und gut. Er steht mit offenen Armen da und wünscht sich, dass du Ja zu ihm sagst, denn er möchte dir helfen, dieses heilige Leben zu führen. Wenn die Welt so weitermacht, wie sie weitermacht, kann es nur bergab gehen. Das wissen wir doch alle. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist Gott. Und die nicht als letzten Strohhalm oder so, sondern weil es einfach die Basis für unser Leben ist. Gott liebt dich und er möchte seine Heiligkeit mit dir doch teilen. Deswegen ist es schön zu hören, dass der Ort, wo wir hinkommen, wir haben ja gerade gehört, dass das Ende nahe ist. Und vielleicht sind wir wirklich das letzte Mal so hier. Keiner von uns weiß, wie die Zukunft ist. Ich möchte es mal ein bisschen anders betonen, weil das auch bei mir immer unterging. Ich habe jetzt von insgesamt 4 verschiedenen Personen, die ich aber alle nicht kenne, gehört, denen Gott im Traum deutlich gemacht hat, dass sie noch die Entrückung in ihrer Lebenszeit erleben werden. Also es sind Menschen wie du und ich, die jetzt hier leben und denen Gott gesagt hat, ihr werdet die Entrückung erleben. Okay. Aber was bedeutet das? Moment. Die leben jetzt. Es sind unterschiedliche Leute gewesen. Wenn nur einer vor denen Recht hat. Ja, ich kann es ja nicht prüfen, ich weiß es nicht. Aber wenn nur einer vor denen Recht hat, wie viele Jahre noch? 10, 20, 30, maximal, vielleicht dieses Jahr? Sind wir bereit, heilig zu leben, weil wir wissen, Gott kommt bald wieder? Hilft uns das irgendwie dabei? Ich hoffe sehr, denn die Welt hat wenig Hoffnung. Aber Gott kann uns jede Menge Hoffnung geben. In der Offenbarung steht etwas, wie er angebetet wird. Da gibt es Wesen, die immer wieder sagen, heilig, heilig, heilig ist er. Gott lässt sich nicht mit Sünde ein und macht Augen zu und lässt Sünder in den Himmel. Nein, er ist und bleibt heilig. Damit wir als Sünder zu ihm kommen konnten, musste es ein Opfer geben, das war Jesus. Und er hat das vollkommene Opfer gebracht. Das heißt, er hat alles bezahlt, damit wir durch ihn reingewaschen sind, damit wir rein und heilig vor Gott stehen können. Gott muss keine Augen zudrücken, denn jemand hat bezahlt, dass du in den Himmel kommen kannst. Jetzt ist mit Jesu Blut sind deine Sünden reingewaschen. Bist du rein? Stehst du heilig vor Gott? Dann sollte es auch unser Fokus sein, sollte es dein Fokus sein, so zu leben, wie Gott möchte. Das ist schwierig in einer Welt, die uns ganz oft aufdiktiert, wie wir zu leben haben, was wir zu sagen haben, wie wir zu denken haben. Aber lasst uns mutig sein. Wie der Soldat, der eine Waffenrüstung anhat, der geht doch nicht wieder weg. Der sagt, ich stehe jetzt hier, ich weiß, da ist Der Feind, ich versuche jetzt standhaft zu bleiben. Und wenn wir fallen, weil dann doch etwas passiert ist, weil wir gesündigt haben, dann lasst uns wieder aufstehen. Wenn du in deinem Leben fällst, und ich hoffe, es passiert immer weniger, lauf zu Jesus. Ich habe so viele Nachrichten gekriegt von Leuten, die Fragen hatten dazu, was ist, wenn sie gesündigt haben als Christ und sie wussten nicht mehr weiter. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe ihnen den Rat gegeben, geh doch zu Jesus und das so schnell wie möglich. Bring das wieder in Ordnung. Denn für dich ist er doch gestorben. Und er möchte mit dir die Ewigkeit verbringen. Und das möchte ich auch dir sagen. Wenn du sagst, standhaft bleiben, ja. Aber das Fleisch ist manchmal so stark. In diesem Bereich falle ich. Hier habe ich meine Schwierigkeiten. Versuch, deine Augen auf Gott zu wenden, zu Gott hinzuwenden und stark zu sein. Das möchte Gott von dir. Er möchte, dass du lernst, wie der Feind arbeitet, damit du stark bist und dagegen stehen kannst. Standhaft bleiben kannst. Ich bin mir sicher, jeder von uns hat mit unterschiedlichen Sachen zu kämpfen. Und wenn du sagst, ich habe eigentlich nichts mehr, ich bin heilig, da ist nichts mehr vorgefallen die letzten Jahre, super, dann lass uns gleich mal bitte gerne reden. Lass uns bitte prüfen, so wie wir es gehört haben, was Gott wohlgefällig ist. Ich denke, das eine oder andere wird in deinem Leben sein. Ich möchte dir gar nichts einreden. Ich bin froh, wenn es anders ist. Gar keine Frage. Und dazu möchte ich uns alle ermutigen, dass wir genau dahin kommen. Dass wir heilig sind, aber dass wir vor allen Dingen lernen, es mutig zu tun. Denn was bedeutet das denn jetzt? Wenn du in dieser Welt stehst und die Leute, ich sag mal, über Homosexualität sprechen, was heißt das denn? Heißt das denn, dass du ruhig bist? Oder dass du was sagst? Oder hast du keine Meinung? Oder möchtest nicht sagen? Das ist doch vielleicht auch unwichtig, sagst du. Okay. Dann die Frage, wie ich sie vorhin schon gestellt habe. Wissen die Leute, dass du mit Gott unterwegs bist? Und sagst du den Menschen, dass Gott sie liebt? Dass Jesus für sie gestorben ist? Dann machen wir es daran fest. Ist das so offensichtlich für die Menschen? Das wäre schön. Denn wir wissen es bei denen, wir haben es gesagt, die Propheten, die Jünger, den Zacharias, Johannes der Täufer, Jesus, sie haben ganz klar für eine Sache eingestanden, für Gottes Sache. Und so möchte Gott, dass wir auch mutig in dieser Welt für ihn leben. Deswegen lasst uns herausfinden, was hinter dieser Welt steckt. Aber nur insoweit, dass wir sagen, und deshalb lebe ich entschieden für Christus. Egal, was es kostet, möge mein Account gelöscht werden, mein Konto eingefroren werden, möge auch mein Leben in Gefahr sein, auch in Deutschland. Ich stehe zur Wahrheit. Ich hoffe, so viel Mut bringst du auf. Denn was ich vorhin sagte, wenn das stimmt mit dieser schlimmen Zeit, die kommen wird, dann sind wir nicht mehr weit davon entfernt. Und einiges ist schon sehr weit fortgeschritten, nur wir sehen es nicht. Lasst uns also bei jeder Sache prüfen, was Gott möchte. Aber lasst uns vor allen Dingen den Mut haben. Wirklich den Mut haben. Nicht den Mund zu halten, sondern den Mund aufzumachen. Aufzustehen und vor allen Dingen auch in dem Umfeld Gemeinde dafür zu sorgen, dass es hier um eine heilige Gemeinschaft geht. Es ist richtig, wenn Leute korrigiert werden. Denn wir alle haben Korrektur nötig. Deswegen lasst uns gegenseitig anspornen, unterstützen und immer wieder schärfen auf diesem Weg hin. Denn eins ist klar, es soll nicht um uns gehen. Es soll um Gott gehen. Und das muss in unserem Leben deutlich werden. Jesus hat es so schön gesagt, wenn ein Licht leuchtet, wird man dort doch nichts draufstellen. Eine Schüssel oder eine Vase oder so. Nein, nein, man wird es hoch emporheben, damit alle das sehen. Und darum geht es, dass du Licht in dieser Welt bist. Und ich kann dir eins versichern, die Welt ist dunkel. Sie ist böse. Auch wenn du sagst, es ist ja alles sehr friedlich. Ja, äußerlich sieht es gut aus. Da können wir auch dankbar für sein. Aber lass uns nie vergessen, dass die Welt gegen Gott ist. Und deswegen lass dein Licht leuchten. mutig, mit so viel Anfechtung, wie es vielleicht auch nötig ist sogar. Und lasst uns darin Gott danken, so schwierig vielleicht manches auch ist. Denn es geht um ihn. Und wie schön muss es sein, wenn du in die Ewigkeit eingehst, zu Gott kommst. Du wirst dich wundern, wie sehr Gott dich liebt und wie sehr sich Gott darauf freut. Denn dort ist der Ort, wo es heißt, heilig, heilig, heilig.